So, guten Morgen. So, eben gucken, ob ihr alle wach seid. Okay, mache ich weiter. Wisst, ich brauche immer so ein paar Sekunden, dann erzähle ich irgendwelche dummen Sachen und so weiter und dann komme ich auf Betriebstemperatur. Lege meine Nervosität auch ab immer. Nochmal zur Lichtparty. Bitte helft uns. Ja, bitte, bitte helft uns. Wir können euch nicht durch künstliche Intelligenz ersetzen. Ja? Die Hilfe ist einfach. Ja? Spielstände zu betreuen ist einfach. Ja? Es ist nicht einfach für mich, einen Kuchen zu backen, aber es ist einfach, einen Spielstand zu betreuen. Und wir wissen, dass es total arbeitsaufwendig ist, die Lichtparty, aber bitte unterstützt uns. Unsere Kinder und die Kinder, die kommen werden, sind es uns wert, dass wir an diesem Abend eine Alternative zu dem machen, was die Welt mittlerweile anbietet. Okay? Bitte tragt euch hinten in die Listen ein. 31. ist ein Freitagabend. Und ich ermutige dich dazu, dass du da Zeit hast. So. Meine letzte Predigt vor 2 Wochen ging über. Hey, bitte nur einer. Bitte, bitte erinnert euch, bitte. Gottes Liebe. Danke. Weil die Resonanz so schwach war, geht es heute wieder über die Liebe Gottes. Nein, das war natürlich ein dummer Spruch, aber es geht wieder um die Liebe Gottes. Und wenn dein Reflex in deinem Herzen ist, das Erste, was du dir denkst, ist schon wieder Fragezeichen, ja, dann hast du die Dimension der Herausforderung nicht verstanden. Ja? Hast du Nachholbedarf? Woran sollen wir als Christen erkannt werden? An der Liebe sollen wir erkannt werden. Ach, gar nicht daran, dass wir am lautesten über Jesus erzählen. Ne? An der Liebe, ja? Neurowissenschaftler können mittlerweile nachweisen an Gehirnstrukturen, dass Kinder, die nicht geliebt wurden, nicht lieben können. Ja, es geht nicht. Ja? Es gab Untersuchungen, dass Kinder, die vernachlässigt wurden und keine festen Bezugspartner hatten, dass die Sterbequote zwischen 10% und 20%. Kinder sterben einfach, obwohl die alles zu essen haben, alles zu trinken haben, versorgt werden und so weiter, aber sie kennen Liebe nicht und dann sterben die. 10% bis 20%. Neurowissenschaftler können das nachweisen mittlerweile an Gehirnstrukturen. Ja, und das Tolle ist, diese Gehirnstrukturen, die vielleicht nicht in unser Leben hineingelegt wurden, durch Umstände oder Familien, in denen wir aufgewachsen sind, diese Strukturen können sich nachbilden. Ja, du hast also keinen dauerhaften Schaden, ja, sondern da können Dinge sich weiterentwickeln. Da können Dinge quasi sich nachbilden, nachwachsen. Ja? Neurowissenschaft. So, und was hat das alles mit der Liebe Gottes zu tun? Ja, einer meiner Sprüche ist immer: Ein Stinkstiefel, der sich bekehrt, ist anschließend ein bekehrter Stinkstiefel. Genau. Ja, der Stinkstiefel ist errettet. Da haben wir überhaupt keine Frage. Ja, aber der Typ ist immer noch ein Stinkstiefel. Und wenn wir als Christen an der Liebe Gottes erkannt werden sollen, dann hat der Stinkstiefel ein Problem, oder? Sind wir natürlich alle nicht. Amen dazu. Oh man, wir sind keine Stinkstiefel. Wir sind Stinkschuhe nur. Nein, wir sind Kinder Gottes. Ja? Und wir wollen in dem wachsen, was Gott für uns vorbereitet hat. Ja? Und das Spannende ist für mich an der Liebe Gottes, dass wenn Menschen davon erzählen, dass sie eine Vision von Jesus hatten oder dass Jesus ihnen begegnet ist, dann reden sie ganz oft über diese liebevollen Augen, die sie angeschaut haben, die sie nicht kannten und nicht kennen. Und sie waren total fasziniert von dieser Liebe, die sie in den Augen Jesu gesehen haben. Jesus, er war 100% Gott und 100% Mensch. Eine Gleichung, die für uns nicht aufgeht. Aber Jesus, er war auch 100% Mensch hier und er ist den Jüngern auf menschlicher Ebene begegnet. Und dieser Mann mit diesen liebevollen Augen ging mit den Jüngern 3 Jahre lang über diese Erde und begleitete und liebte sie 3 Jahre lang. Ja, und ich glaube, das ist so eine Dimension, die uns so ein bisschen abgeht, wenn wir die Bibel lesen, dass wir denken, hey, Jesus ist denen auch menschlich begegnet. Der ist denen in ihrer Seele begegnet, er ist ihnen in ihren Emotionen begegnet. Ja, und wir denken immer, ja, das war so wie so eine hochklassische Bibelschule oder Theologiestudium und Jesus hat die so richtig abgefüttert. Mit allem, was er wusste, hat er ihnen das erzählt und so weiter und so fort. Nein, er hat sie auch geliebt. Der Kernvers vor 2 Wochen war Römer 5, Vers 8. Und ich wünsche mir, dass es vor 2 Wochen bei dir Klick gemacht hat und es heute auch bei dir in deinem Herzen Klick macht. Es geht nicht darum, dass ich dir die schlauesten Sachen erzähle, weil das wird wahrscheinlich nicht geschehen. Aber ich möchte, dass wir die Bibel lutschen. Ja, dass wir das, was im Wort Gottes steht, uns auf der Zunge zergehen lassen, mit allen Konsequenzen, die wir gleich sehen werden. Also du hast noch Zeit, diesen Raum zu verlassen und dich vor der Predigt zu verstecken. Römer 5, Vers 8. Der Rückschluss, die Zusammenfassung, die ich dir geben würde von meiner Predigt von vor 2 Wochen, ist, dass wir verstehen müssen, dass die Liebe Gottes anders ist als unsere menschliche Liebe. Naja, das sind 2 verschiedene Dinge. Ja, du kannst als Mensch lieben, ja, aber du kannst nicht lieben, wie Gott liebt. Und die Bibel hat dafür im Neuen Testament das Wort Agape. Ja? Stephanus hat mal zu mir gesagt, weißt du was, Thomas, die Christen, sie reden immer über Agape, aber der Begriff Agape wird genauso gebraucht im Griechischen wie andere Liebesausdrücke auch, so ungefähr richtig. Nur hing an diesem Begriff Agape früher ein philosophisches Konzept dahinter, das für die Menschen der damaligen Zeit klar machte, das handelt sich bei dem Begriff Agape nicht um menschliche Liebe, sondern um eine göttliche Liebe. Das war ein philosophisches Konzept der damaligen Zeit. Du kannst es aus dem reinen Sprachgebrauch nicht schließen. Aber die Bibel, sie benutzt diesen Begriff Agape, Gottes Liebe. Und Gottes Liebe ist so. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ja, die Qualität der Liebe Gottes, sie liegt und wird immer darin liegen, dass Gott dich geliebt hat, als du nichts Liebenswürdiges an dir hattest. Ja, und nur weil du dich bekehrt hast, ändert sich die Qualität der Liebe Gottes zu dir nicht. Ja? Gott liebt dich, obwohl du dreckig, sündig, schmutzig, von ihm getrennt und ihn verachtend warst. Da hat er dich schon geliebt. Das ist göttliche Liebe und wir als Menschen lieben Dinge, weil wir Sachen schön finden. Ja? Ich habe euch gesagt, warum ich meine Frau liebe. Ja? Wir lieben Dinge, weil wir sie schön finden, weil wir sie begehrenswert finden, weil wir etwas sehen. Aber Gott, er sah nichts in dir und liebte dich trotzdem. Ja? Und dann kommt Johannes 3, Vers 16 ins Spiel, den wir ja so gerne auch den Leuten um die Ohren hauen. Ne? Was steht da? Denn also hat Gott die Welt geliebt. Boah, boah.
und jetzt bekehr dich endlich, sonst gehst du in die Hölle.
Ja, und das ist auch richtig. Das ist eine geistliche Tatsache. Wenn du nicht dich bekehrst, gehst du eines Tages in die Hölle. Du wirst ewig von Gott getrennt sein. Ja, aber die Motivation Gottes ist in Johannes 3, Vers 16, dass die Bibel sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt. Ja, Gott liebt diese Welt, obwohl sie nichts Liebenswürdiges an sich hat. Und das ist Gottes Liebe. Und das ist etwas, was ich mir wünsche, dass das bei uns Klick macht. Dass wir verstehen oder anfangen, in die Richtung zu denken und zu spüren, dass Gott uns liebt und dass das was anderes ist als menschliche Liebe, die wir kennen. Das ist was anderes. Ja? Es hat eine andere Dimension. 1. Johannes 4, Vers 16 hatten wir noch letzte Woche. Da steht, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, ja, es hat auch was mit Erkenntnis zu tun, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Ich stellte die Frage, wer liebt dich? Antwort: Gott. Von wo geht diese Liebe aus? Von ihm zu uns. Die Liebe geht von ihm aus. Oh, ich liebe dich, Herr, und jetzt liebst du mich auch. Nee, nee. Er liebt dich sowieso. Und wem sagt dieser Bibelvers, sollst du dein ganzes Vertrauen schenken? Sagt nicht der Liebe, sondern der Bibelvers, er sagt dieser Liebe. Dieser Liebe Gottes zu dir sollst du dein ganzes Vertrauen schenken. Dieser Liebe. Nicht irgendeiner, nicht deiner menschlichen Liebe, nicht der Liebe deines Ehepartners oder wie auch immer. Sondern die Bibel sagt, dieser Liebe sollen wir unser Vertrauen schenken und wir sollen uns von dieser Liebe bestimmen lassen, um Gottes Leben in uns zu erfahren. Das größte Ziel für mich ist es, als Mensch, diese Liebe Gottes für mich zu erkennen und weil das für mich das Allergrößte ist, auch meinen Nächsten auf diese Möglichkeit dieser Liebesbeziehung hinzuweisen. Ja, das ist das Größte. Was ist das Evangelium für dich? Was ist die gute Nachricht? Was ist die gute Nachricht? Jemand fragt dich und sagt, hey, du bist doch Christ, ey. Ja und? Was ist denn Evangelium? Ich frag dich, was ist denn deine gute Nachricht, die du der Person geben kannst? Was denn? Wenn nicht die Tatsache, dass das Größte, was wir erfahren haben in unserem Herzen ist, dass Gott mich liebt und aus seiner Liebe heraus Jesus gesandt hat, damit ich Vergebung für meine Schuld bekommen kann. Das ist das Wichtigste, was du erleben kannst hier auf Erden, die Liebe Gottes manifestiert in Christus Jesus. Und das ist die gute Nachricht, die du weitergeben kannst. Ja? Die gute Nachricht könnte auch sein, Jesus erlöst dich von der Hölle. Das ist richtig. Das ist eine theologische Tatsache. Aber die Motivation Gottes war, dass er sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich meinen Sohn für dich hingebe. Und die Konsequenz dieser Liebe ist, dass du bei Gott sein darfst und nicht in die Hölle musst. Jetzt wäre das alles wunderbar, wenn das in unserem Leben alles so wäre. Konjunktiv. Wäre. Hosea 4, Vers 6a sagt Folgendes. Ich zeichne euch jetzt wieder unser Problemfeld auf. Ihr wisst, ich liebe Spannungsfelder. Da steht, ja, Israel war störrisch wie eine störrische Kuh. Ne? 4, 6a, Entschuldigung. Über Kühe rede ich auch gerne, aber eher so im Zusammenhang mit Grillen. Also, da steht Folgendes. Zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis Gottes ist. Zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis Gottes ist. Ja? Also, es wird nicht in Frage gestellt, ob das Volk Gottes ist oder nicht. Okay? Übertragen auf den neutestamentlichen Kontext, es geht nicht um die Frage, ob du errettet bist oder nicht. Es geht nicht um deine Identität, aber es geht darum, dass der Hosea, der Prophet sagt, das Volk Gottes, es geht zugrunde, weil es keine Erkenntnis Gottes hat. Und es geht nicht um die Frage, ob du errettet bist, sondern die Frage ist, wirst du das auf der Erde erleben und an andere Menschen weitergeben, was Gott vorbereitet hat? Und das hat etwas mit Erkenntnis zu tun. Ja, und nicht mit menschlicher Erkenntnis, sondern mit Erkenntnis Gottes. Du sagst, damit habe ich kein Problem und das geht auch alles überhaupt nicht, was du sagst. Ich habe die Erkenntnis und ich sage dir mit Offenbarung 2, Vers 4, die Situation ist nicht so ganz unkompliziert, wie wir sie uns gerne machen wollen. Denn Offenbarung 2, Vers 4 steht, aus den Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ja? Gott sagt, der Engel sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ja? So, und jetzt arbeiten wir gerne mit erster Liebe, dann vermenschlichen wir unsere Gedankengänge und der ja, du musst so leidenschaftlich sein für den Herrn und na, als du dich bekehrt hast, da warst du voll on fire und so weiter und so fort. Aber hier steht tatsächlich dieses Wort Agape. Ja, ich habe das nachgeguckt. Ja, also so richtig aus dem Fenster lehnen darf man sich nicht, ohne Sachen nachzugucken. Da steht Agape. Ja, die erste Liebe, da gibt es keine zweite, das ist die erste. Ja? Und er sagt, du hast deine erste Liebe verlassen, sagt der Engel zu der Gemeinde. Also du kannst als Christ, als Gemeinde dich von der ersten Liebe abwenden. Und die erste Liebe ist Gottes Liebe und sie ist die erste Liebe und die erste Liebe und die erste Liebe und danach kommt keine andere Liebe. Es ist die erste, die immer existiert hat, die erste von Anfang an. Und das Problem ist, dass sich die Gemeinde aus dieser Liebe herausgezogen hat. Ja, oder davon, die diese Liebe verlassen hat. Ja, also scheint es ja irgendwie zu gehen, dass wir bekehrt sind, dass wir mit dem Herrn unterwegs sind, aber dass wir außerhalb der Liebe Gottes uns irgendwie da wegbewegen von diesem Glauben. Ja, und du kannst auch so leben und es geht nicht darum, ob du errettet bist. Es geht aber darum, dass Gott sagt, du sollst in meiner ersten Liebe bleiben. Du sollst in meiner göttlichen Liebe bleiben. Du sollst in dieser Liebe bleiben und sie erfahren. Diese Liebe, die dich liebt, einfach so. Weil ich mich entschieden habe, dich zu lieben. Punkt. So, und im besten Fall macht das irgendwas mit unseren Emotionen. Ja, die Bibel sagt, die perfekte Liebe, sie treibt die Angst aus. Ja, also das beste Mittel gegen Angst sollte eigentlich die Liebe Gottes sein und nicht Psychopharmaka. Ja? Ich habe nichts gegen Psychopharmaka und ich bitte niemanden darum, Medikamente abzusetzen. Okay? Aber die Bibel sagt, die Liebe Gottes, die sollst du erleben als Christ. Ja, es soll etwas sein, was dich prägt. Soll etwas sein, was in deinem Gehirn Dinge nachwachsen lässt an Strukturen, damit du in der Lage bist, auch zu lieben. Aber dafür musst du erstmal an den Punkt kommen und sagen, okay, die Liebe Gottes ist vielleicht doch anders, als ich mir das so bisher vorgestellt habe. Matthäus 24, Vers 12. Ihr wisst es, ich liebe Spannungen. Matthäus 12, 24, 12 steht, und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, das interessiert uns jetzt nicht, wird die Liebe in vielen erkalten. Welches Wort steht auch da bei Liebe? Agape. Wird Gottes Liebe in vielen erkalten? In wem kann denn Gottes Liebe erkalten? Gottes Liebe, in wem kann die erkalten? Oh? Dort, wo sie schon mal war, ja, und wer ist das? Wir? Eieiei, geht ja in dem Vers um uns, geht ja gar nicht um die anderen in der Welt. Blöd, ne? Hm? Habe ich immer anders gelesen, Thomas. Hab immer gedacht, ja, da draußen, da ist alles immer so schwierig, weil die Liebe da erkaltet. Ja, ja, passt schon. Nee, Matthäus 24 redet über uns. Ja, zum Ende der Zeiten hin wird die Gottesliebe in vielen erkalten und sie kann nur da erkalten, wo sie schon mal warm war. Also redet der Vers über uns. Fangt ihr an, so ein Gefühl zu bekommen für Herausforderungen unseres Lebens im Gegensatz zum Wort Gottes? Und das können wir ganz gelassen über uns ergehen lassen. Weißt du warum? Weil Gott uns sowieso liebt. Gott liebt dich auch, wenn du seine erste Liebe verlassen hast. Liebt dich trotzdem. Ja? Und natürlich gibt es den Spruch, dem ich zustimme, der sagt, Gott liebt dich so, wie du bist, aber er liebt dich so sehr, dass du nicht so bleiben musst, wie du bist. Ja? Amen dazu. Amen zur Heiligung. Amen zur Veränderung. Amen zu allem. Ja? Aber das ändert den Anfang nicht. Und wir müssen den Anfang verstehen und dann eine Offenbarung drüber haben. Und du kannst Christ sein und du kannst Mangel an Erkenntnis haben. Und du kannst Christ sein und dich aus der Liebe Gottes wegbewegt haben. Ja, oder die noch gar nicht kennen. Siehst du die Möglichkeit eines Spannungsfeldes, einer Herausforderung, vielleicht darf man sagen, eines Problems bei dir, bei mir? Du kannst diese Liebe Gottes kennen, oder nicht? Wir sind nicht alle automatisch und für immer getrieben von der Liebe Gottes. So, und jetzt möchte ich mit dir ein paar herausfordernde Bibelverse lesen. Okay? Die sind herausfordernd. Ja? Ertrage das bitte. Ja, ertragen wir das zusammen? Und es gibt auf dieses, was wir spüren werden, nur eine einzige Antwort. Ja, und diese einzige Antwort, die existiert, ist, dass ich diese Liebe Gottes brauche. Ja, und damit möchte ich dich quasi einengen. Ja? Mit diesen Bibelversen möchte ich dich so unter Druck setzen, in Anführungszeichen, dass du verstehst, dass du die Liebe Gottes brauchst und dass da kein Weg dran vorbeiführt. Okay? Hm? Wir geben Gas. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ja? Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Hey, Gott sagt, wenn du deine Lust am Herrn hast, dann wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ja? Also erstmal wirst du dir dann, das verspreche ich dir, bestimmte Sachen nicht mehr wünschen, weil du ja deine Lust am Herrn hast. Aber was du dir dann wünschst, das wird er dir geben. Ja? So. Und dieses Wort Lust, ja, das hat im deutschen Kontext immer so einen negativen, so eine negative Assoziation, ja. Das ist so negativ, ja. Lust ist was, das ist was ein negativer Begriff für uns, ne? Richtig? Sexuelle Lust und so, flieh davor und solche Geschichten, ja. Aber Lust haben, das steht dieses Wort, sich ergötzen an etwas, ja. Und es geht jetzt auch wieder nicht um den Götzen dabei, dass wir Götzen haben sollen, sondern dass du echt was so richtig fanatisch gut findest, ja. Gibt zum Beispiel Schalke-Fans unter uns, ne? Die ergötzen sich an Schalke. Jetzt nicht den Götzen, sondern die finden Schalke einfach saugut. Ja? Oder Dortmund-Fans gibt es auch so ein paar. Ja? Und natürlich auch den einen oder anderen Bayern-Fan. Ja? So, wir ergötzen uns an etwas, was wir gut finden. Ja? Und wenn du etwas nicht gut findest, dann ergötzt du dich nicht daran. Ja, einfache Logik, oder? Ich finde Bayern München toll, warum, ist total egal und deshalb finde ich den BVB nicht toll. Ich ergötze mich nicht am BVB, so, weil ich den nicht toll finde. Und jetzt meine Frage an dich, ergötzt du dich an Gott? Hast du deine Lust am Herrn, weil du den gut findest? Ja, hier. Aber die Frage ist, ja, hier. Ja, was sagt denn dein Bauch dazu, dein Bauchgefühl? Ist Gott gut? Ja, weil wenn Gott wirklich gut wäre in deinem Inneren und du wirklich diesen Glauben, diese Überzeugung, dieses Erfahren hast, dann hättest du deine Lust am Herrn, jeden Tag. Dann bräuchte dir der Pastor nicht in den Hintern zu treten und zu sagen, na, puff, schon diesen Monat in der Bibel gelesen. Ich habe gar nicht diese Woche gesagt. Ja? Ja, aber es ist doch so gut, in der Bibel zu lesen. Und dann denkst du, wie, nee, Alter, das sind die langweiligsten Minuten meines Tages. Ja. Aber die Bibel sagt, wir sollen unsere Lust am Herrn haben. Da muss irgendetwas in dir passieren. Du musst begeistert sein davon. Das ist das, was da das Wort Gottes sagt. Du sollst da deine Lust dran haben. Und du hast deine Lust nur an Dingen, die du wirklich toll findest. Und ich frage dich, findest du Gott wirklich toll? Und nicht hier, sondern hier. Johannes 15, Vers 13. Johannes 15, Vers 13. Das ist 3. Ich lese schon mal vor. Auch so ein ganz bekannter Vers. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Weißt du, was der größte Wert unserer westlichen Kultur ist? Wisst ihr das? Welcher? Leben. Wer hat es gesagt? Genau. Super. Danke, Armin. Unser größter Wert ist Leben. Wir wollen leben. Wir tun alles dafür, um zu überleben. Ja? Und selbst wenn es uns am Ende alles auf unserem Bankkonto kostet, ja? Wir wollen leben. Wir wollen überleben. Wir wollen hier sein. Wir wollen weiterleben. Das ist unser größter Wert. Und die Bibel sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ich will mein Leben nicht für meine Freunde lassen. Ich will leben. Leben. Also muss diese Liebe eine andere Qualität haben. Amen. Wenn dich etwas dazu treibt, jemanden oder in einer Situation so viel Liebe zu zeigen, dass du dein Leben lässt für deine Freunde, das kann nicht aus dir kommen. Und Jesus sagt, niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde und er ging ans Kreuz, um diese Liebe zu beweisen. Das kannst du nicht. Wir wollen unser Leben nicht hingeben. Wir wollen leben. Aber Gottes Liebe kann Dinge in uns verändern. Lukas 6, die Verse 27 bis 30. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Und die ganze Gemeinde sage Halleluja. Das entspricht genau dem, wie wir leben, ne? Genau. Liebt eure Feinde. Hey Leute, ich liebe meine Feinde nicht. Ja, ich habe schon genug Schwierigkeiten damit, meine Freunde zu lieben. Ja? Wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, dann muss das irgendwo anders herkommen. Da brauchst du was. Und das, was du brauchst, heißt Agape, die Liebe Gottes. Segnet die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Hey, wenn Menschen mir Böses tun, dann erwische ich mich in ganz anderen Fantasien. Ja? Da habe ich ganz andere Vorstellungen, wenn ich die zulasse. Aber nicht, dass ich die segne. Und auch nicht die Leute, die mich verfluchen. Ja, wenn Leute mich verfluchen und schlecht über mich reden, dann habe ich da auch menschlich andere Ideen zu. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin und nimmt dir jemand deinen Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Und unsere Reaktion ist, wofür habe ich denn eine Rechtsschutzversicherung? Ja, den mache ich fertig. Ich glaube, ich spinne. Ja? Gib jedem, der dich bittet, dir selber arbeiten. Und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Die Polizeistation ist um die Ecke, Anzeige ist raus. Ja? Leute, lass uns doch nicht so fromm tun. Ja? Wir brauchen uns auch nicht schlechter zu reden, als wir sind. Aber bestimmten Tatsachen können wir einfach mal ins Auge schauen. Ja, dass wir nicht in der Lage sind, dem Niveau des Wortes Gottes zu entsprechen und auch nicht dementsprechend zu antworten. Und weißt du, warum nicht? Weil wir zu wenig von der Liebe Gottes, von der Agape-Liebe Gottes getrieben werden. Weil wir die zu wenig erlebt haben. Und es geht nicht um deine Bekehrung. Malachi 3, Vers 10. Mal was über Geld. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus auf das in meinem Hause Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus. Ja, das ist was, was wir glauben als Gemeinde, ja, dass wir als Christen dazu berufen sind, unseren Zehnten zu geben. Ja? Aber das ist nicht unsere Identität. Ja, unsere Identität ist nicht Zehntengeber zu sein, sondern unsere Identität ist, ein guter Verwalter zu sein. Ja, wir sollen gute Verwalter sein. Ja? Jetzt fordert uns die Bibel heraus und sagt, bring doch mal den Zehnten. So, dann gibt es Menschen, die haben sowieso schon also Schwierigkeiten, irgendwie den Zehnten zu berechnen. Ne? So. Also wenn du 3.000 Euro verdienst, dann ist der Zehnte 300 und nicht 200. Ne? So. Ja, gibt so christliche Mathematik irgendwie. Ne? Ja, unangenehm. So, die Bibel sagt also, du sollst den Zehnten bringen. Was hat das denn jetzt mit der Liebe Gottes zu tun? Die Liebe Gottes kommt von ihm zu uns. Was hat das mit der Liebe Gottes zu tun? Ratter, ratter. Ist eine Idee? Die Frage, warum wir unseren Zehnten nicht geben, ist nämlich, dass wir sagen, uns fehlt anschließend was. Hm? Nee? Doch. Sonst wird es ja geben, oder? Und die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist Gott wirklich so gut und so treu, dass er mich versorgt in allem, was ich brauche, Fragezeichen, oder nicht? Und ganz oft ist da ein Ausrufezeichen. Ja? Wenn ich meinen Geldkreislauf habe und Gott sagt, nimm da 10% raus und gib die in das Reich Gottes, dann fehlt in diesem, dann habe ich nicht mehr 3.000, sondern 2.700. Und die Frage ist Gott wirklich so gut, dass er, der sagt, ich weiß alles, was du bedarfst, bevor du mich darum bittest, ob der wirklich so gut ist, dass mir anschließend nichts fehlen wird, weil der mich versorgt und nicht meine 3.000 Euro im Monat. Das ist die Frage dahinter. Und wiederum kommen wir zu der Agape-Liebe Gottes, die sagt, ey, Gott sagt, ich liebe dich. Er liebt dich und er versorgt dich, egal ob du den Zehnten gibst oder nicht. Ja? Matthäus 6 kannst du nachlesen. Ja, er versorgt dich. Ja, aber er will trotzdem, dass wir ihm Dankbarkeit gegenüber zeigen. Und da hat er halt irgendwie 10% dahingeschrieben. Ja? Aber der Haken, der klemmt bei uns ist, dass wir nicht glauben, und oft nicht erlebt haben, dass Gott tatsächlich so uns liebt, dass uns nie etwas mangeln wird. Apostelgeschichte 20, 35. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Ja? Geben ist seliger als nehmen. Hey, da gibt es keine menschliche Erklärung für. Ja, wenn du jemandem was gibst, das ist irgendwie gefühlt für uns nicht besser, als was zu bekommen. Hm? Also mir geht es so. Ich finde es besser, wenn ich 1 Million kriege, als wenn ich 500.000 abgebe. Weiß nicht, ob sich damit jemand identifizieren kann. Aber es ist etwas, was Jesus gesagt hat. Ja? Und Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Ja, warum denn? Hey, weil Gott dich liebt. Ja? Und weil Gott all deinen Mangel ausfüllen wird in Christus Jesus. Darum ist Geben seliger als Nehmen. Nicht, weil du deine menschliche Mathematikrechnung aufmachst, sondern weil Gott dich liebt. Aber wenn du Gott, wenn du Gottes Liebe nicht erlebt hast und es ist gut möglich oder du hast sie nur irgendwie erlebt in dem Opfertod Jesu, dann kann dir was fehlen. Die Liebe, sie kann in uns erkalten. Wenn du nicht glaubst, dass Gott gut ist und dass nicht, dass Gott gut ist, dass Gott dich liebt, bedingungslos liebt, dann wirst du dich nicht an ihm ergötzen. Du wirst, wenn du Gottes Liebe nicht erlebst, nicht in der Lage sein, deine Feinde zu lieben, geschweige denn deine Freunde. Umgekehrt, ne? Du wirst Menschen, die dir Böses tun, in keinster Weise in der Lage sein, ihnen etwas Gutes zu tun, wenn du nicht von der Liebe Gottes getrieben wirst. Ich habe noch einen vergessen. Philipper 2, Vers 3. Da steht, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Ja. So, ich gebe dir jetzt 5 Sekunden. Du denkst dir jetzt den Namen von der Person in der Gemeinde, die dich am meisten herausfordert. Hast du? Brauchst bitte nicht sagen. Ja? Nicht, dass alle Thomas sagen oder so. Ja? Und jetzt sagt die Bibel, du sollst von dieser Person höher denken als von dir selbst. Leute, es geht nicht aus uns heraus. Das funktioniert nicht. Aber es geht, wenn du weißt, dass Gott dich total liebt und dass er dich so sehr liebt, dass die menschliche Frage, ob die Person dich liebevoll behandelt und du die wirklich höher achten sollst, als dich selbst, gar keinen Einfluss hat auf dich, auf dein Innenleben, weil du von der Liebe Gottes so gesättigt bist. Wenn du erlebst, dass Gott sich um alles in deinem Leben kümmert, ja, und schrei nicht ganz laut, ja, das weiß ich und ich erlebe genau das. Leute, das ist nicht so einfach. Ja? Aber wenn du diese Sättigung von der Liebe Gottes erlebst, dann bist du in der Lage, diese Liebe Gottes durch dich hindurchfließen zu lassen, damit sie auch deinen Feind erreicht. Ja? Wenn du mir heute Morgen diese Antwort gibst, dass diese Predigt echt auf deinen Nachbarn zutrifft, aber nicht auf dich, dann hast du es nicht verstanden. Dann hast du die Dimension des Problems nicht verstanden. Ja? Und diese Dimension dieses Problems, sie ist auch über meinem Leben. Okay? Sie ist auch über mir. Aber ich muss zu dem Punkt kommen, erstens, die Liebe Gottes, sie ist etwas ganz, ganz anderes als alles, was ich menschlich erlebt habe an Liebe. Ja? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir sehen müssen, und ich habe probiert, euch das anhand des Wortes Gottes zu zeigen, dass wir die Liebe Gottes brauchen, weil wir es einfach nicht hinkriegen hier. Ja? Wir kriegen das hier auf Erden nicht hin. Leute, es geht nicht. Hey, wir sind keine Humanisten, wir glauben nicht an das Gute im Menschen. Wir glauben an Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dafür musst du dich nach der Liebe Gottes ausstrecken. Und das ist was, das musst du selber tun. Das kann ich nicht für dich tun. Das kann auch keiner für mich tun. Sondern du musst ehrlich vor Gott stehen und sagen, Herr, ich brauche deine Agape-Liebe, ich brauche sie. Ich brauche sie. Ja, dass diese Agape-Liebe Gottes durch mich hindurchfließt, ja, dass ich das spüre, dass es meine Seele verändert, dass es alle Angst aus mir heraustreibt, dass diese Liebe Gottes mich treibt, Dinge zu tun. Am Samstag war ich hier in der Gemeinde und habe den Teppich angeguckt. Ich erzähle euch einen Sieg aus meiner Niederlage, okay? Ja? Sagt es, ich erzähle euch das nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil ich darunter leide. Ja? Am Samstag habe ich hier dann aufgemacht und so weiter und durchgelüftet. Und dann habe ich zugemacht und dann stand da draußen ein Auto auf dem Parkplatz. Und weil ich von irgendwie neugieriger Natur bin ich sofort hingegangen, um zu gucken, welches Nummernschild und ob ich die Person kenne und so weiter. Und als ich an dem Auto vorbeilief, saß da jemand drin, peinlich. Und dann lief ich an dem Auto einfach so weiter und tat so blöd, als ob ich mir den Garten angucke und das Haus und so. Und ne, was man dann so macht. Und dann auf dem Rückweg, ich konnte nicht erkennen, wer da drin saß, ging die Tür auf. Und eine Person sprach mich an und sagt, ey, bist du von hier? Ich sage, ja. Und dann sagt die Person, war hier früher ein Kinderheim an der Ecke? Ich sage, ja. Wo jetzt die Zahnarztpraxis drin ist, hier vorne an der Ecke, da war früher ein Kinderheim. Sagt die Person, ich war da früher in dem Kinderheim und ich hatte heute Nacht einen Traum über dieses Kinderheim. Und ich hatte das Gefühl, ich muss hier hin. Der wohnte 130 Kilometer von hier, der kam nicht aus Dienstlaken oder so. Ja, der ist 130 Kilometer hier hingefahren, um sich hier hinzustellen und darüber zu laufen. Ja? Dann hatten wir ja das Seminar mit Elli, ne? Von Globe. Da habe ich gesagt, Herr, heute nicht. Heute werde ich diese Chance nicht verpassen. Ich werde es nicht verdödeln. Und dann habe ich den tatsächlich angesprochen. Habe gesagt, ey, weißt du was? Nachdem wir so ein bisschen gesprochen haben, habe ich gesagt, ey, darf ich für dich beten? Da hat er gesagt, ja. War ich ja schon erstaunt. Und dann habe ich für den gebetet und habe ihm gesagt, wie sehr Gott ihn liebt. Ja, ich habe mit ihm tatsächlich geschafft, über die Liebe Gottes zu reden. Und dann hat der Typ angefangen zu heulen im Auto. Ja. Und ich dachte irgendwie, ey, es kann doch nicht sein, ey, dass der Typ 130 Kilometer mit dem Auto hier hinfährt, nur damit ich für den beten darf. Ja. Gab keinen Grund, dass der hier hinfährt, oder? Ey, irgendwelche Traumbewältigung an der Mauer vom Kinderheim und so, ey, da glauben wir nicht dran, aber ich glaube an Gottes Liebe. Ja. Und ich sage das echt zur Ehre des Herrn. Ja. Das sind ganz seltene Momente in meinem Leben, dass ich sowas dann auch mit der Hilfe des Herrn hinkriege. Aber die Liebe Gottes, wir müssen die erleben. Und die Liebe Gottes, sie muss das Größte sein, wovon du jemandem anders erzählen kannst. Und dafür musst du die Liebe Gottes erleben. Weil wenn du nie Liebe erfahren hast in deinem Leben, dann fehlen dir bestimmte Strukturen in deinem Gehirn, ja? Neurowissenschaft. Aber die können nachwachsen. Die können sich bilden. Dadurch, dass du anfängst, mit dieser Liebe Zeit zu verbringen, dann wachsen Dinge nach. Die bilden sich in deinem Gehirn. Ja? Und du wirst von dieser erfahrenen Liebe dazu befähigt zu lieben. Und wenn wir als Christen an der Liebe Gottes untereinander erkannt werden sollen, dann brauchen wir da aber eine ganz stramme Nachbildung. Ganz, ganz stramm. Und am besten schnell. Aber dafür musst du dich nach der Liebe Gottes ausstrecken. Ja, und da gibt es immer was Neues. Ja, das wird nie langweilig. Und wenn das langweilig ist, dann hast du es nicht verstanden. Ja, und nicht erlebt. Wenn du glaubst, Gott ist langweilig, dann kennst du ihn nicht.